Du bist wertvoll. Ganzheitliche Heilung und Unterstützung bei deiner Krebserkrankung. Herzlich willkommen. Ich bin Melissa Wefers, spezialisiert auf onkologische Pigmentierung und Brustwarzentätowierung. In meinem Podcast erkläre ich, wie Permanent Make-up nicht nur äußere Veränderungen bewirkt, sondern auch die Seele berührt. Hier teile ich wertvolle Infos sowie Gespräche mit Experten und Betroffenen für deine innere und äußere Heilung. Denn du bist wertvoll. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo liebe Annika und hallo liebe Zuhörer zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. Heute ist zu Gast die liebe Annika da. Die Annika ist selber Brustkrebs-Betroffene und da möchte ich gerne einmal mit dir sprechen aus Patientensicht quasi, wie es dir in der Zeit ergangen ist. Und ja, einmal kurz zum Vorstellen. Die liebe Annika hat schon mal mit mir zusammengearbeitet und zwar haben wir ein YouTube-Video gedreht. Das werde ich später nochmal in die Shownotes verlinken. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Und aber vielleicht magst du dich ja gerne einmal selber vorstellen.
Sehr gerne. Erstmal hallo, liebe Melissa. ich bin Annika. Ich bin 37 Jahre alt. Wohne hier am schönen Niederrhein und lebe hier zusammen mit meinen beiden Kindern, 10 und 12 Jahre alt.
Ja, liebe Annika, du hattest ja auch schon mal Brustkrebs. Magst du einmal kurz erzählen, wie lange das schon her ist?
Ja, genau. Ich habe die Diagnose Brustkrebs 2017 bekommen. Getastet habe ich den Tumor tatsächlich selber. Das war so ein Zufallsfund, sag ich mal. Abends im Bett habe ich unter meiner Achsel einen Knoten gefühlt und habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und also von selbst ertasten bis zur Diagnose vergingen so circa 3 Wochen. Und ja, das hat dann mein Leben so ziemlich auf den Kopf gestellt.
Ja, glaube ich. Das ist jetzt auch ein kurzer Zeitraum, wenn du sagst 2017. Ist das ja jetzt so ungefähr 7 Jahre schon her. Das heißt, du warst ja auch noch sehr junge Mutter, ne? Deine Kinder waren ja dann auch noch dementsprechend klein. Und ich meine, die Diagnose stellt das Leben natürlich immer auf den Kopf, aber ist natürlich dann auch nochmal, wenn man ja mit dem Kopf eigentlich bei den Kindern ist und dann dreht sich das Leben dann doch wieder um was ganz anderes.
Ja, das ist so. Ich war 29, meine Kinder waren 2 und 4 zu dem Zeitpunkt. Und ich habe, also in dem Alter rechnest du natürlich mit allem, aber nicht mit der Diagnose Krebs. Also das war schon erst einmal ein ganz, ganz großer Schock, ne? Zumal man ja am Anfang auch gar nicht weiß, was da auf einen so zukommt.
Genau, du hast ja schon gesagt, du hast es selbst ertastet. Also es war nicht bei einer Vorsorgeuntersuchung ein Zufallsbefund. Wie bist du dann vorgegangen? Hast du dann bei deiner Gynäkologin kontaktiert? Hast du da einen Termin gemacht?
Genau, also es war sogar so, das erzähle ich immer gerne mit dazu, weil ich es so wichtig finde, weil es nochmal herausstellt, wie wichtig dieses selber Tasten ist. Ich war im Februar 2017 bei der Vorsorge und dort war alles komplett unauffällig und den Tumor ertastet mit einer, ich sage jetzt schon mal, mit einer gut auffälligen Größe, das war Anfang Mai. Und vergingen also nicht mal 3 Monate von der unauffälligen Vorsorgeuntersuchung bis zum Selbstertasten. Ich habe das im Urlaub ertastet, hatte direkt ein schlechtes Gefühl, wollte mich aber dann auch nicht reinsteigern und habe gedacht, gut, wartest du jetzt erstmal ab, ne? Vielleicht ist es irgendwie nur ein Lymphknoten, der geschwollen ist. Bin dann zu meiner Gynäkologin, beziehungsweise ich bin sogar eigentlich zuerst zu meinem Hausarzt, der dann aber gesagt hat, er ist dafür nicht zuständig. Dann bin ich zu meiner Gynäkologin, die dann Gott sei Dank das ernst genommen hat und mich dann an das Brustkrebszentrum verwiesen hat, wo dann eine Stanze gemacht wurde, eine Stanzbiopsie. Genau.
Ja, finde ich auch ganz wichtig bei dem Thema, wo du das gerade sagst, denn in meinem Beruf als Pigmentistin habe ich auch junge Patientinnen vor der Chemotherapie, die sich dann die Augenbrauen pigmentieren lassen. Und da sind, wie gesagt, auch junge Patientinnen bei, die mir sagen, dass die teilweise gar nicht ernst genommen wurden, dass die gesagt bekommen haben, nee, dafür bist du ja noch zu jung.
Ja, absolut. Also ich meine 29, ich glaube, Krebs verbindet man oft als Alterskrankheit, was natürlich Quatsch ist. Also es gibt viele, viele junge Menschen, die an Krebs erkranken. Und viel schlimmer finde ich, wenn du dann eben als junger Patient zum Arzt gehst, deine Sorgen schilderst und dann eben da nicht ernst genommen wirst, beziehungsweise weggeschickt wirst. Ne? Also ja, da muss man für sich selber einstehen und dann auch so ein bisschen seinem Inneren oder seinem Gefühl vertrauen. Weil eigentlich haben das viele, dass man schon mal so einen Riecher hat, okay, da könnte was nicht richtig sein. Also das habe ich während der Therapie immer wieder gehört, dass viele Frauen gesagt haben, wenn sie dann weggeschickt wurden, dass sie hartnäckig geblieben sind, weil sie gesagt haben, nee, ich habe gespürt, da stimmt etwas nicht.
Ja. Und genau, du sagtest, sie haben dann eine Biopsie gemacht. Wie läuft das ab? Wie lange da wartet man da auf das Ergebnis?
Genau, es ist eine Standesbiopsie gemacht worden. Das war an einem Freitag. Und ich habe dann, das ging zu dem Zeitpunkt alles sehr, sehr schnell, was ganz schön war. Ich musste am Montag dann nochmal ins Krankenhaus kommen, um den Befund mir mitteilen zu lassen. So zu dem Zeitpunkt gab es ja auch bei der Ärztin noch keinen, ja, ich sag mal, noch keinen stichhaltigen Beweis dafür, dass es dann auch wirklich was Bösartiges ist. Dann bin ich am Montag ins Krankenhaus gefahren und dort wurde mir dann mitgeteilt, dass es eben dann tatsächlich sich um Krebs handelt. Also es ging relativ schnell, doch, ja.
Vor der Biopsie hat die Gynäkologin den Ultraschall denn auch gemacht oder hat sie
Ja,
auch getastet?
genau. Sie hat erst getastet, daraufhin hat sie einen Ultraschall gemacht. Also laut Ärztin, laut Ultraschallbild sah es erstmal nicht nach einem bösartigen Tumor aus. Es gibt da so gewisse Parameter. Jetzt bin ich kein Arzt, aber mir wurde damals gesagt, das sieht erstmal unauffällig aus und nichtsdestotrotz wollten sie es nachhaken. Also
Ja.
da bin ich ganz froh, dass sie dann eben da doch auch kritisch
Ja.
geblieben ist. Ne, genau. Und genau, aufgrund dieses Ultraschallbefundes hat sie mich dann eben weitergeleitet.
Hattest du denn auch da eine Mammographie oder war das direkt die Stanzung?
Genau, das war direkt die Stanzung. Das lag bei mir daran, dass der Tumor sehr weit unter der Achselhöhle lag. Also deswegen war es am Anfang so ein bisschen strittig. Ist das überhaupt doch die Brust? Ist das vielleicht ein Lymphknoten? Also ich sag mal, ich glaube, bei mir lag es an der Lage des Tumors, dass eben keine Mammographie erfolgt ist.
Okay.
Und man so ist, ich sag mal, es lag recht günstig, um es dann halt eben auch zu stanzen. Ne?
Okay. Und dann hattest du am Montag dann direkt den Termin und da hast du direkt schon die Ergebnisse der Stanzung mitgeteilt bekommen.
Genau, also ich glaube, dieser Montag, der reiht sich das war, glaube ich, der schlimmste Tag meines Lebens. Also es war dieser Montag, wo mir dann gesagt wurde, es handelt sich um Krebs. Zuerst einmal war gar nicht klar, über welchen Krebs reden wir hier eigentlich. Also das Ergebnis war da, es ist Krebs, aber es war noch nicht bestätigt, welcher ist es. Und dann ging so ein bisschen dieses Rätselraten los. Ist es denn wirklich Brustkrebs? Ganz kurz war mal das Thema Metastase vom schwarzen Hautkrebs im Spiel. Also am Ende des Tages muss ich sagen, ich weiß, dass dieser Tag wie ein Rausch war. Also ich war wirklich wie in so einem Tunnel. Das ist tatsächlich, es fühlt sich an wie ein freier Fall. Also danach Krebs war mein Gehirn auf Überlebensmodus eingestellt. Ich weiß, dass ich an dem Tag noch eine Reihe von Untersuchungen hatte, unter anderem ein MRT. Dort bin ich auch ganz, ganz nett aufgefangen worden von einem Arzt, der mich da auch wirklich getröstet hat. Aber an dem Mittwoch drauf, also im Grunde genommen 2 Tage nach dieser Befundung, es ist Krebs, wusste ich dann wirklich erst, dass es Brustkrebs ist und dass wir es vernünftig behandeln können. Ne, also diese 3 Tage. Das war an die Tage, denke ich, nicht gern zurück, weil es wirklich, das war schlimm.
Ja, und dann hast du quasi die Diagnose Brustkrebs bekommen. Wie ging es dann weiter?
Genau, also an dem Mittwoch habe ich erfahren, dass es Brustkrebs ist. Meine Ärztin hat ganz, ganz toll reagiert. Also sie hat direkt gesagt, das bekommen wir hin, das schaffen wir gemeinsam. Und dann war Mittwoch eigentlich schon ja, ein Fahrplan fertig. Wo ich dann genau wusste, okay, so und so sieht jetzt die weitere Vorgehensweise aus. Also dann wird man mit so einer Rüstung, die wird einem auferlegt, dann heißt es, okay, hier hast du jetzt dein Werkzeug und das können wir jetzt tun. Und dann muss ich sagen, ging eigentlich alles ziemlich schnell. Also Mittwoch war klar, es ist Brustkrebs. Am Donnerstag hatte mein Sohn Geburtstag. Da habe ich dann noch noch den 5. Geburtstag meines Kindes gefeiert. Freitag habe ich meinen Port bekommen und darauf die Woche hatte ich dann schon meine erste Chemotherapie. Also dann war wirklich alles in so einer, das ging ratzfatz dann, ne?
Ja, das hört sich wirklich rucki-zucki an. Aber auf jeden Fall erstmal super, dass du da so gut aufgefangen wurdest. Dann warst du ja auch auf jeden Fall schon an der richtigen Adresse, wenn das ein ja, Krebszentrum ist, ne? Die
Genau.
haben dann da direkt schon den Fahrplan aufgestellt und die haben ja auch direkt alles vor Ort direkt. Ja. Die Diagnose war genau, hattest du mir nochmal gesagt. Kannst du das nochmal wiederholen? Das war ja nicht nur Brustkrebs, sondern.
Genau, ich hatte einen triple-negativen Tumor, G3, also G3 heißt eben, dass es ein sehr, sehr schnelles, aggressives Wachstum ist. Und ich hatte einen befallenen Lymphknoten. Also wenn du diese Diagnose Brustkrebs bekommst oder ich glaube grundsätzlich auch Krebs, dann wird ein Staging vorgenommen. Das heißt, man schaut dann, wie weit fortgeschritten ist der Tumor und sind womöglich auch schon Metastasen vorhanden. Und ist das umliegende Gewebe befallen, beziehungsweise sind umliegende Lymphknoten befallen. Und in dem Falle nimmt man dann den Wächterlymphknoten, das ist bei mir auch gemacht worden. Und da ist dann festgestellt worden, dass es eben schon eine direkt anliegende Lymphknotenmetastase gibt und ansonsten aber keine Fernmetastasen. Genau, und dieser triple-negative Tumor ist tatsächlich sehr gefürchtet, weil er eben sehr, sehr aggressiv ist und relativ häufig schnell metastasiert. Also eben bei jungen Patientinnen, wenn das Zellwachstum ja noch sehr schnell ist, genau, ist der, ja, es ist einfach eine sehr unschöne Diagnose, sagen wir es mal so.
Deswegen wahrscheinlich auch die 3 Monate vorher bei der Gynäkologin alles unauffällig gewesen.
Richtig, genau, richtig. Ja, also der Tumor wächst in der Regel eben sehr schnell. Genau, und das hängt vermutlich damit zusammen, dass dann im Februar dann auch tatsächlich noch nichts da war, beziehungsweise vielleicht war es schon da, aber eben noch so klein, dass man es eben weder tasten noch auf dem Ultraschall sehen konnte. Ja.
Die Diagnose, was? Bevor wir jetzt zu der weiteren Therapie gehen, was hat das für deine Familie bedeutet?
Ich glaube, im ersten Moment war es natürlich für alle erstmal ein Schock, ne? Also meine Kinder waren noch super klein, die konnten das, also zumindest die Kleine mit 2, die konnte das noch gar nicht greifen. Man ist ja in so einem Spagat. Du bist irgendwo Mutter und hast natürlich auch, wenn die so klein sind, ganz, ganz viel Verantwortung, willst für die da sein, bist aber gleichzeitig mit dir selbst beschäftigt. Also ich glaube, für die Familie, ja, war es in erster Linie natürlich unglaublich verängstigend, schockierend. Also man münzt, oder Gott sei Dank war das hier so, man münzt aber relativ schnell um mit, okay, das bekommen wir hin, das darf jetzt auch gar nicht anders sein. Also ich habe immer gedacht, gut, irgendwie muss das jetzt hier gut gehen, ne? Also ja, das hat ja Gott sei Dank auch funktioniert, aber am Ende des Tages, glaube ich, zählt dann auch nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern dann zu sagen, okay, irgendwie schaffen wir das jetzt hier. Na, und da hatte ich meine Familie Gott sei Dank dann auch im Rücken und die haben mich dann da auch mit durchgetragen, ja.
Genau. Ja, und du hattest mir ja auch noch erzählt, dass es für deine Mutter, für deine Schwester ja auch noch ja, da interessant geworden ist durch deine Diagnose.
Genau. Aufgrund meines Alters und auch aufgrund dieses Triple-Negativ-Befundes war relativ schnell klar, okay, das könnte eine Gendisposition sein. Also es könnte sein, dass ich Genträgerin bin. Es gibt das sogenannte Hochrisikogen, das ist das BRCA1 und BRCA2-Gen. Viele kennen das unter dem Angelina Jolie-Gen. Also Angelina Jolie hat dieses Gen eben auch und das war damals relativ in der Presse weit, ist das so ausgeschlachtet worden. Von daher haben viele das schon mal gehört und das ist dann getestet worden und ist dann tatsächlich auch bestätigt worden. Also ich bin BRCA1-Trägerin. Heißt Hochrisikogen für Eierstock- und Brustkrebs. Und dann haben sich meine Schwester und eben auch meine Mutter natürlich auch testen lassen und sind beide auch Genträgerin. Also sind sie relativ dominant bei uns in der Familie dann auch vertreten.
Okay. Und was, du hattest ja gesagt, du hast da zu dem Zeitpunkt, war deine Tochter noch 2, jetzt ist sie ja mittlerweile 10, sagtest du, glaube ich, vorhin, ne?
Genau, ja.
Wurde die denn auch getestet?
Nein, also ich lasse meine Tochter auf jeden Fall testen, wenn sie das denn dann möchte, weil Kinder haben ein Recht auf Nichtwissen. Das heißt, du kannst deine Kinder erst testen lassen, wenn sie volljährig sind. Bis dahin, muss man sagen, könnte ich ja ohnehin nichts tun. Also natürlich sensibilisiere ich sie heute schon dafür, für die Brustgesundheit. Aber letzten Endes, in dem Alter ist ja auch in den meisten Fällen noch gar nicht so viel Brust vorhanden. Ja, also bis sie 18 ist, ist das hier ein sensibles Thema. Ich werde sie darauf vorbereiten und ihr auch zeigen, wie man sich richtig abtastet. Und dann mit 18 darf sie dann selber entscheiden, ob sie denn wissen möchte, ob sie Genträgerin ist oder eben nicht. Und ja, bis dahin hoffe ich, dass die Forschung noch viel, viel weiter ist, als sie heute ohnehin schon ist. Und dass man dann vielleicht unabhängig von den Möglichkeiten, die es heute schon gibt, noch bessere Möglichkeiten gibt, da dann eben auch vorzusorgen.
Ja, ich drücke ganz fest die Daumen, ist ja noch
Ja.
etwas hin. Aber auch interessant nochmal zu wissen, dass das so ist. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass man Kinder darauf noch nicht testen kann. Oder dass die ein Recht auf Unwissen haben, so hast du es genannt, ne?
Genau, richtig.
Ja, so, dann kommen wir jetzt mal zur Therapie. Du sagtest, du hast direkt darauf die Woche dann mit der Chemotherapie gestartet.
Genau.
Wie läuft das ab? War das ambulant? Ist das stationär? Wie häufig muss man hingehen? Ja, so ein paar Informationen.
Genau, also erstmal vorab, das Schöne ist, dass wir ja in Deutschland eine Leitlinie haben und dass jeder Patient im Grunde genommen, ich sag mal, gleich behandelt wird, also bei einer dementsprechenden Diagnose. Ne? Das ist natürlich immer diagnoseabhängig, aber im Grunde genommen, wenn du eine Diagnose hast, eine gesicherte, dann wirst du in Hamburg genauso behandelt wie in München. Das finde ich immer ganz schön, also da werden keine Unterschiede gemacht. Bei mir war es so, dass ich, ja, es ging also wie gesagt alles ziemlich rasant und dann stand fest, ich bekomme eine dosisdichte Chemotherapie vor Operation. Das heißt, der Tumor ist in der Brust belassen worden, der wurde vorher klipp markiert, was mir natürlich am Anfang erstmal nicht so wirklich passte, was aber Sinn macht, weil man dann natürlich gut nachvollziehen kann, ob der Tumor auf die Chemotherapie reagiert. Und genau, also er ist klipp markiert worden, damit man den jederzeit wiederfindet. Und dann habe ich eine dosisdichte Chemotherapie bekommen, gestartet mit vier, ja, ich sage jetzt mal, großen Therapien. Also das Mittel, das nennt sich EC, sieht aus wie Aperol Spritz und ist, sorgt dann dafür, dass du relativ schnell auch deine Haare verlierst, was aber dann letzten Endes auch den Tumor wirklich zum Schmelzen gebracht hat. Also nach zwei Chemotherapien hatte sich mein Tumor schon halbiert. Also das ist ein gutes Zeichen.
Ja.
Genau, die sind dosisdicht verabreicht worden. Das bedeutet nicht im 3-Wochen-Rhythmus, sondern im 2-Wochen-Rhythmus. Und dann bin ich im Anschluss habe ich noch 12-mal, ja, kleinere Sitzungen ist auch Quatsch, aber ich habe dann noch 12-mal das Paclitaxel erhalten plus Carboplatin. Das war zu dem Zeitpunkt relativ neu auf dem Markt. Ich glaube, mittlerweile ist das ein Standardmedikament, was dann wirklich gegeben wurde, weil ich Genträgerin bin. Genau, also in Summe hatte ich 16 Chemotherapien. Das Ganze hat sich immer mal wieder so ein bisschen verzögert, weil natürlich die Blutwerte irgendwann auch, ja, ich sag's mal, leiden. Also in Summe, ich habe gestartet Anfang Juni und meine letzte Chemotherapie hatte ich dann Ende November. Also ich sag mal, so ein gutes halbes Jahr habe ich dann Chemo bekommen.
Ja,
Ja.
das Immunsystem wird dann geschwächt, ne, in der Zeit wahrscheinlich.
Genau, ja. Also am Ende habe ich das immer so gesehen, dass die Chemotherapie ja mein Lebensretter ist. Von daher war ich um jede Therapie, die ich machen konnte, dann auch froh.
Ja, absolut.
Ich glaube, man stellt sich Chemotherapie oder so, habe ich mir das vorher auch vorgestellt, dass da, also das wird ja, das findet ambulant statt. Also man fährt morgens ins Krankenhaus, sitzt dann da in so einem Chemotherapiezimmer und fährt dann nach der Chemotherapie wieder zurück. Und ich glaube, viele denken immer, da sitzen dann lauter glatzköpfiger Frauen, die dann weinen und denen es ganz schlecht geht. Also ich habe das so in Erinnerung, das ist so, das ist ein Raum, da sitzen dann in meinem Fall meistens so 10 glatzköpfige Frauen. Und das waren jedes Mal ganz, ganz herzerwärmende Termine. Also da sitzen Frauen, die sich gegenseitig ja Mut machen, die sich austauschen, die miteinander sprechen. Ich weiß, dass wir immer viel gelacht haben. dass wir da wirklich, ja, dass ich da eine ganz, ganz bereichernde Zeit hatte während dieser Therapie und bis heute auch noch mit einigen Mitpatientinnen in einem sehr, sehr guten Kontakt stehe. Also ich würde mal sagen, da sind Freundschaften entstanden. Das waren so Termine, an die ich heute mit einem Lächeln zurückdenke.
Ja, sehr schön. Ja, ich muss auch sagen, ich gebe ja auch mittlerweile für die DKMS Schminkseminare
Ja.
und ich ja dann auch mit ganz vielen Frauen zusammen. Und das ist auch immer eine schöne Zeit, weil sich da auch bestärkt wird gegenseitig. Alle sitzen im gleichen Boot und ich empfinde das auch immer als sehr positiv. Ja.
Ja, absolut, absolut.
Ja.
Ja.
Wie lange sitzt man denn da, dass man mal so eine Zeit vorstellen kann?
Also meistens war es so, dass ich um 9 Uhr da sein musste. Ich sag mal, bis dann wirklich die Therapie startet, ist man schon gute 1,5 Stunden weiter, weil ja vorab immer noch Blut abgenommen wird, um zu gucken, ist man an dem Tag überhaupt körperlich in der Lage, diese Therapie zu bekommen. Und dann, ja, ich sag mal, so bis zum Mittag hin. Also ich glaube, meistens war ich dann so gegen 15 Uhr, 14:30, 15 Uhr dann wieder zu Hause. Also das ist schon so ein Halbtagestermin, ne? Und wenn man dann bedenkt, dass man dann, was man dann da alles an dem Tag gespritzt bekommt, ist dann der Rest des Tages meistens auch eher so ein Couch-Tag gewesen. Ne, also Chemotherapie-Tag war dann immer so ein Tag, wo ich dann mich hier zu Hause auch ausgeklinkt habe.
Okay. Also ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also es kann aber auch sein, dass du dann ins Krankenhaus fährst. Du hattest gerade gesagt, vorher werden Blutuntersuchungen gemacht, dass die einen dann wieder nach Hause schicken und sagen, nee, heute machen wir es nicht.
Ja, absolut frustrierend ist mir mehrmals passiert. Also zum Ende der Therapie hin sind dann die Blutwerte natürlich. Also man bekommt da ja so viel, ich sag mal, Zeug gespritzt. Klar, das Blut leidet irgendwann und die letzten Therapien waren wirklich ein Kampf. Also ich bin des Öfteren nach Hause geschickt worden mit den Worten, das, so können wir es halt nicht, so können wir das nicht verabreichen. Ne? Und ich muss sagen, ich bin eh nicht der allergeduldigste Mensch, aber das ist schon frustrierend, weil während dieser ganzen Therapie spielen natürlich auch Ängste eine Rolle, ne? Also wenn du das nicht bekommst, dann machst du dir Gedanken, wächst da jetzt wieder was? Also das sind so viele ja, Ängste, die da auch irgendwie mit reinspielen und natürlich auch Ungeduld. Man will auch wieder in sein altes Leben starten, man will wieder zur Normalität zurück. Ja, also das ist schon frustrierend gewesen, aber das passiert und ich weiß auch, dass es auch nicht unüblich ist, dass das passiert. Ne? Also ja.
Und du sagtest, das war dann so ein gutes halbes Jahr, die Chemotherapiezeit, und danach ging es dann zur OP.
Genau, ich habe Ende November meine letzte Chemo gehabt, bin danach dann tatsächlich erstmal in den Urlaub. Das war so ein Highlight, auf das ich hingearbeitet habe. Genau, dann habe ich mir erstmal eine Woche Auszeit genommen. Dann kam die Weihnachtszeit, die ich sehr, sehr liebe. Die haben wir hier auch zelebriert. Also das war so ein Weihnachten, was ich auch nicht vergessen werde, weil man das nochmal mit einer ganz anderen Demut irgendwie feiert. Und dann habe ich tatsächlich am 2. Januar meine OP gehabt. Also zwischen den Feiertagen waren dann die ganzen Aufklärungsgespräche. Und am 2.1. habe ich mich dann einer beidseitigen Mastektomie unterzogen, heißt, der natürlich das Tumorbett ist entfernt worden und aufgrund dieser BRCA1 Geschichte sind dann beide Brustkörper entfernt worden mit Erhalt der Haut und der Brustwarze. Das heißt, ja, vielleicht jetzt für einen Laien, der sich das jetzt nicht so vorstellen kann, man entnimmt die Brust und lässt die Haut stehen. Also man lässt die Luft aus dem Luftballon. So kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen.
Also das ganze Drüsengewebe, genau.
Genau, wird entfernt, ja.
Im Normalfall hätte man wahrscheinlich eine einseitige Mastektomie gemacht, aber dadurch, dass du ja dieses Gen dann in dir hast, haben die beidseitige Mastektomie, damit ja, das ausgeschlossen ist, dass du wieder an Brustkrebs erkrankst, wahrscheinlich.
Genau, also ich denke, wenn ich nicht BRCA1-Trägerin wäre, dann hätte man vermutlich sogar brusterhaltend operiert. Das ist so das, was das Brustzentrum meistens versucht, was ja auch im Interesse der Patientin ist, dass die Brust so bleibt, wie sie ist. Das hat bei mir einfach keinen Sinn gemacht. Also mein Brustkrebsrisiko wäre ja auch nach Therapie noch bei über 80% gewesen, wenn ich denn das Drüsengewebe behalten hätte. Und das war dann von vornherein klar, okay, das möchte ich nicht. Also habe ich mir das Brustdrüsengewebe dann entfernen lassen. Und dann eben auch natürlich das Tumorbett, die Lymphknoten sind relativ großzügig auch entnommen worden. Und ja, dabei rausgekommen ist dann eben das bestmögliche Ergebnis. Ich hatte dann eine pathologische Komplettremission, eine PCR. Alle, die betroffen sind, wissen, was das bedeutet. Das ist so, ja, das, worauf man eigentlich hinarbeitet, ne? Dass dann nachher kein Tumor mehr nachgewiesen werden kann.
Ja, ist natürlich eine Mega-Diagnose, ist dir wahrscheinlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen.
Ja.
Mir vorstellen. Also ich merke, es gibt auf jeden Fall mega verschiedene Behandlungsmethoden, Therapiemethoden. Das ist natürlich individuell auf denjenigen zugeschnitten ja auch. Das kommt darauf an, ist man jetzt Genträger, hat man dieses Gen, hat man einseitigen Brustkrebs. Es gibt ja auch Damen, die haben nur eine einseitige Mastektomie, bei
Genau.
denen ja dann aufgrund des Gens. Genau, dann könnte man ja auch während der OP oder genau Brust erhalten, könnte man ja sonst auch noch operieren, dass man nur den Tumor entfernt. Und dann gibt es ja auch noch die Variante, dass man nach der Mastektomie direkt einen Aufbau wieder macht mit einem Implantat beispielsweise.
Genau. Ja,
Ja.
das war natürlich auch ursprünglich mal mein Plan. Also der Ursprungsplan war, das mit Silikon aufbauen zu lassen. Das war so die erste Idee, weil es eben auch, ja, ich sage jetzt mal, am einfachsten ist. Es gibt verschiedene OP-Varianten, aber die ist eben auch gängig. Ja, das hat alles nicht so ganz funktioniert. Also bei mir gab es dann im Körper einige Unregelmäßigkeiten, mit denen man da während der OP halt eben nicht mit gerechnet hat, sodass man dann während der Operation die Lunge getroffen hat. Also man hat eben das Rippenfell durchgeschnitten versehentlich und somit dann eben ist dann die Lunge zusammengefallen, sodass ich dann während der OP noch eine Thoraxdrainage gelegt bekommen musste und einen Pneumothorax hatte, was eben dazu führte, dass ich nur einseitig aufgebaut werden konnte. Und was im Nachgang noch folgte, war ja eben die Bestrahlung, sodass dann eben das kosmetische Ergebnis der aufgebauten Brust dann auch einfach nicht schön war. Also das hat sich dann, das ist dann zu einer Kapselfibrose geworden, das Ganze hat sich verzogen, ist sehr hart geworden, sodass ich dann eben dann im Nachgang diesen Aufbau wieder habe rückgängig machen lassen. Ne? Was aber natürlich auch von Patientin zu Patientin einfach individuell ist. Ne? Also ich kenne auch einige mastektomierte Aufbauten mit Silikon, die sehr, sehr schön geworden sind. Also da bin ich jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Ja.
Ich meine, das ist ja immer individuell, ne? Also ich habe ja durch die Arbeit der medizinischen Brustwarzentätowierung auch verschiedene Brüste schon gesehen, auch ob einseitig, beidseitig, mit Hauttransplantation. Da gibt es ja auch das so individuell ja auch was befallen ist, welches Gewebe, was man entnehmen muss oder nicht. Auch mit der Brustwarze. Ja, aber da habe ich ja noch eine andere Folge mit einer Ärztin, die das genau erklärt. Genau, und da jede Haut ist nun mal anders und jede Haut reagiert ja auch anders. Auch das Narbengewebe sieht ja auch bei jedem individuell aus. Und gerade so die kosmetischen Sachen kann man ja auch immer noch, wenn man möchte, im Nachhinein ja auch immer noch ändern. Ne?
Genau, ja.
Sache ist ja erstmal, dass man gesund ist.
Absolut.
Ja, du sagtest jetzt gerade eben kurz die Bestrahlung, die hattest du dann nach der OP. Wofür war die dann noch?
Genau, also ich habe aufgrund der Grunddiagnose Triple negativ und diesen befallenen Lymphknoten war das so ein bisschen strittig. Macht man die Bestrahlung, macht man die nicht? Ich muss gestehen, dass es für mich ganz wichtig war, medizinisch alles auszuschöpfen. Also ich hatte während der ganzen Therapie immer die Angst, dass ich einen Schritt weglasse, der aber im Nachgang wichtig gewesen wäre. Das beantwortet mir natürlich heute keiner mehr. Also heute, dass ich jetzt hier nach 7 Jahren sitze und das geheilt gelte, ich weiß nicht, ob jetzt dafür die Bestrahlung spielentscheidend war. Aber ich glaube, dass es psychisch gesehen für mich die 7 Jahre lang wichtig war, dass ich es gemacht habe, weil ich sonst immer Angst gehabt hätte, ich hätte einen wichtigen Schritt weggelassen. Und die damalige Leitlinie hat eben gesagt, bei einem befallenen Lymphknoten kann man sich bestrahlen lassen. Das war kein Muss, man konnte. Und ich habe mir dann damals eine Zweitmeinung geholt in einem Strahlenzentrum von zwei verschiedenen Ärzten, die sich also einig waren, dass das definitiv Sinn macht. Und in Absprache mit meiner behandelnden Ärztin oder Senologin habe ich dann damals entschieden, das machen zu lassen. Und genau, dann habe ich die Bestrahlung, 28 Stück waren das, die ja täglich vollzogen werden. Also du bist im Grunde genommen, außer jetzt samstags und sonntags, fährst du dann jeden Tag ins Strahlenzentrum und holst dir dann da deine Strahlendosis ab.
Wie empfandst du die Behandlung? Wie lange dauert so eine Behandlung?
Also ich sag mal, ich glaube, wenn du die Chemotherapie vorher, ich sag mal, abgehakt hast und du hast so eine Operation vorher abgehakt, dann ist die Bestrahlung ein Klacks. Also dann für ich habe das als überhaupt nicht schlimm empfunden. Unabhängig davon, dass die da alle wirklich unglaublich nett waren. Ja, ich bin da morgens selber hingefahren, habe dann da, die Bestrahlung an sich dauert 5 Minuten. Also das geht relativ schnell. Ich hatte oder durfte, bin in den Genuss gekommen, ein besonderes Bestrahlungserlebnis zu genießen. Das nennt sich Deep Breath Methode. Heißt, dann wird das Herz und die Lunge geschont, eben weil du mit so einer bestimmten Atemtechnik eben diese Organe dann nicht beschädigst, weil ja bei mir die Herzseite betroffen war. Ja, also hatte weder besonders schlimme Nebenwirkungen, noch fand ich das, also das war wirklich in Ordnung. Genau. Und hat für mich aber dafür gesorgt, dass ich eben psychisch die Entlastung hatte, das Gefühl zu haben, ich habe das noch mitgenommen.
Ja, dann hast du ja alles richtig gemacht. Ich finde auch immer ganz schlimm diesen Gedanken, was wäre, wenn, ne? Was wäre gewesen, wenn man es nicht gemacht hätte?
Ja.
Finde ich auch immer gut, wenn man die Möglichkeiten ausschöpft, die man bekommt. Ja, dann hatten wir die Diagnose, wir hatten jetzt die Therapie. Nach der Therapie, wie ist es für dich weitergegangen in der Nachsorge? Du
Ja.
hast gerade schon erwähnt, dass du jetzt als geheilt giltst.
Genau. Also ich glaube, die Zeit nach der Therapie war für mich persönlich schlimmer als die Zeit während der Therapie. Das klingt jetzt vielleicht verwirrend, aber
Habe ich
am
aber,
Ende.
muss mal kurz einhaken, habe ich schon ganz oft gehört. Ganz
Ja,
oft. Ich bin gespannt, was du sagst.
also ich glaube, es ist so, oder bei mir war es so, während der Therapie hast du halt eben Handwerkszeug an der Hand. Du bist dauernd unter Beobachtung, du siehst eigentlich wöchentlich irgendwelche Ärzte, da wird alles kontrolliert, du wirst regelmäßig MRT, CT, also das ist ja, ne, du hast ständig Blutuntersuchungen. So, und dann ist es ja so, wenn du einen triple-negativen Brustkrebs hattest, dann gibt es ja nur diese Therapieoption, Chemo, Operation und eventuell Bestrahlung und danach bist du fertig. Also es gibt kein Medikament mehr. Ne, Tamoxifen ist ja so ein Begriff, das bekommst du als triple-negativ-Patientin nicht. Du bist dann austherapiert und dann heißt so, alles Gute, aber wir sehen uns hoffentlich nicht wieder. Und dann stehst du da und hast deine 3 Monatskontrollen und ansonsten musst du dann irgendwie wieder ins Leben zurückfinden. Und das ist so ein bisschen, als wenn dir jemand dann deine Rüstung abnimmt und du stehst dann da so, ich sag mal, nackig im Wind. Also das war echt schwer für mich. Ich habe die ersten 3, 4 Jahre so massive Ängste gehabt, weil ich so Angst hatte, dass irgendwas zurückkommt. Natürlich habe ich den Fehler gemacht und habe triple negativ gegoogelt. Also, ne, dann, das ist ja. Ich hatte wirklich Angst. Bei jedem Rückenschmerz, bei jedem Kopfschmerz habe ich jedes Mal gedacht, oh Gott, hoffentlich sind das keine Metastasen. Das war echt eine Challenge für mich. Also ich glaube, so die Therapie habe ich unglaublich gut gemeistert. Natürlich auch, weil ich kleine Kinder zu Hause hatte und weil ich leben wollte. Aber die Zeit danach war schon, die Psyche hat mir da schon den einen oder anderen Streich gespielt und hat mir das Leben schon an der einen oder anderen Stelle wirklich schwer gemacht. Ja.
Du sagtest auch gerade, du warst dann alle 3 Monate zur Kontrolle. Ist ja schon natürlich eine engmaschigere Kontrolle als normal. Und ab wann giltst du denn als geheilt und ab wann hast du wieder die in Anführungsstrichen normalen Vorsorgen?
Ja, also du hast die ersten 3 Jahre, bist du in diesem 3-Monats-Rhythmus. Das klingt jetzt für dich unglaublich engmaschig. Also vermutlich können das einige Patientinnen nachvollziehen. Es ist so, du gehst zur Nachsorge, der Arzt sagt dir, das sieht alles super aus, wunderbar, tolles Ergebnis. Und dann fühlst du dich in dem Moment unsterblich, gehst raus, freust dich deines Lebens und ich sag mal, eine Woche oder zwei später ist dieses Gefühl weg. Dann bist du wieder in, oh Gott, das ist jetzt schon 2 Wochen her, wer weiß, was jetzt ist. Und also ich habe das für mich so empfunden, die ersten 3 Jahre, alle 3 Monate, mir kam das wie eine Ewigkeit vor. Also am liebsten wäre ich einmal die Woche zu jedem Arzt gegangen, der mir bestätigt hätte, es ist alles gut. Ich habe das total gebraucht, diesen Rückhalt von einem Experten. Das macht natürlich keiner, ne? Also wenn du jetzt jede Woche zum Arzt rennst, dann hast du nach einem halben Jahr den Stempel als Hypochonder und alle halten dich für verrückt. Das heißt, du musst ja irgendwie damit leben lernen. Ich habe eine ganz gute Option für mich gefunden, aber das war nicht ganz einfach. Und zwischen dem 3. und 5. Jahr wechselst du dann eigentlich in diesen Halbjahresrhythmus. Und nach 5 Jahren giltst du ja offiziell dann als geheilt. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass was zurückkommt, eben sehr gering. Und dann gehst du in diesen, ja, ich sag mal, klassischen Rhythmus eines Nicht-Krebspatienten, dass du einmal im Jahr dann zur Nachsorge. Also das heißt dann ja, wenn du Krebs hattest, hast du ja keine Vorsorge mehr, sondern eine Nachsorge. Ne?
Ja.
Genau. So ist eigentlich der Rhythmus. Wie man das jetzt als Patient so handelt, also ich kenne da ganz, ganz viele verschiedene Optionen. Mir ist das definitiv zu wenig. Also ich gehe auch jetzt nach 7 Jahren nicht nur einmal, sondern ich bin, auch wenn ich selbst zahlen muss, ich gehe mindestens 3-mal im Jahr zu meinem Gynäkologen und lasse die Brust fallen. Und natürlich taste ich einmal im Monat selber. Außerdem lasse ich mein Blut relativ regelmäßig untersuchen. Und ja, pass auch ansonsten auf mich auf.
Ja, ganz wichtig auf jeden Fall. Ich denke, wenn man das einmal durchlaufen ist, dann ja, schätzt man andere Sachen noch mehr wert und achtet noch mehr auf sich. Ja, also ich persönlich tatsächlich gehe auch 2-mal im Jahr zur Vorsorge. Auch wenn ich noch nichts habe, auch wenn bei uns in der Familie nichts ist, aber ich finde das wichtig für mich auch als gutes Gefühl.
Ich glaube, so ein bisschen das Geheimnis dahinter ist ja, also natürlich jetzt auch nicht hinter jedem Zwicken direkt den Teufel an die Wand zu malen, aber auf sich selbst zu hören und eben seinen Körper zu kennen. Also dieses Brustkrebsthema ist mir ja ganz wichtig und ich rede da ja auch viel drüber, auch mit Freundinnen, auch mit Bekannten, auch bei mir im Geschäft ist das immer wieder ein Thema. Ich glaube, das ist das A und O, seinen Körper selbst zu kennen, mögliche ich sag mal, Unregelmäßigkeiten vielleicht auch schon selber für sich einschätzen zu können und dann eben auch auf sein Gefühl zu pochen. Und im besten Fall natürlich ärztlich so aufgehoben zu sein, dass der Arzt einen ernst nimmt und dann, ich meine, wir haben ja die besten Möglichkeiten hier in Deutschland, dann das auch wirklich dann zu nutzen. Ne? Dann eben das nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern da so ein bisschen auch auf seinen Instinkt zu vertrauen.
Ja, das stimmt. Ja, jetzt so im Nachhinein, also ja, nach Diagnose, Behandlung und geheilt, wenn du jetzt so rückblickend auf die Zeit guckst, was hättest du gerne vorher gewusst? Gibt es irgendwie Sachen, wo du denkst, da bin ich nicht vernünftig aufgeklärt worden, aber eigentlich hat sich das bei dir ja alles sehr gut angehört, dass du ja direkt den Fahrplan quasi an die Hand bekommen hast. Aber gibt es da vielleicht noch irgendwie was?
Also ich glaube, also was ich im Nachgang immer wieder so machen würde, ist, ich habe mich mit dem Thema wirklich massiv beschäftigt. Also ich habe mich wirklich da reingefuchst, ich habe mich eingelesen, was auch die eine oder andere Entscheidung beeinflusst hat, die vielleicht anders gelaufen wäre, wenn ich mich der Sache einfach so ergeben hätte. Ich weiß aber auch, dass es Patientinnen gibt, die das auch nicht möchten. Also die möchten gar nicht so viel wissen, die kommen dahin, die vertrauen und lassen das einfach mit sich geschehen. Das ist natürlich auch eine Strategie. Für mich wäre das nichts gewesen. Also ich fand das immer ganz wichtig, bei jeder Sache, die entschieden wurde, mitzuentscheiden und auch abzuwägen, möchte ich das so. Das ist eine Sache, die würde ich weiterempfehlen, wohl wissend, dass es nicht für jeden so passt. Was hätte ich gerne vorher gewusst? Also ich glaube, dass du vorher nicht weißt, was da auf dich zukommt, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, das läuft bei jedem anders. Immer mal wieder hört man ja auch von Sachen, die auch geschehen, auf die man sich vorher gar nicht vorbereiten kann. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man ja, Menschen um sich herum hat, die das mittragen, denen man sich auch mal anvertrauen kann. Und vor allem auch, und das ist eine Sache, die mir hier massiv aufgefallen ist, dass man auch mal über Themen sprechen kann, die belastend sind. Wie zum Beispiel, dass man Angst davor hat, das nicht zu schaffen. Dass man, also ich weiß, bei mir war das Thema, was ist, wenn ich sterbe, was ja auch einfach bei so einer Diagnose ein Thema ist, sich da mit jemandem austauschen zu können. Das ist eine Sache, die hat mir manchmal gefehlt, weil deine engsten Vertrauten, deine Freunde, deine Familie, die wollen sowas nicht hören. Ne? Die wollen natürlich, dass du das schaffst und keiner, das Wort Tod möchte sowieso keiner hören.
Ja.
Aber das war etwas, was mich lange Zeit sehr, sehr beschäftigt hat.
Ja, das glaube ich. Aber da gibt es ja auch zum Glück Experten, mit denen man sich da austauschen kann. Und ich glaube, auch im Krebszentrum haben die ja da auch Experten zu dem Thema.
Genau. Die man, das, was man auch definitiv als Patient dann nutzen sollte. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, viele Frauen haben da immer noch so Hemmungen, sich mal bei so einem, ja, ich sag mal, ein ernsteres Thema gibt es ja im Grunde schon genommen schon gar nicht, sich dann da auch auszutauschen. Aber ich glaube, wenn du mit dem Ballast, den du da eh schon hast, dann dich noch mit so einem Thema alleine beschäftigen musst, das ist natürlich schon ein riesengroßer, Stein hinten in deinem Rucksack, der dann noch dazukommt.
Ja.
Ne?
Was hast du denn für Tipps, wenn ich jetzt so dran denke, an die Zeit der Chemotherapie oder auch der OP, wo du dann im Krankenhaus bist? Hast du irgendwelche Tipps für Frauen, die vielleicht gerade ja, vor der Chemotherapie stehen oder was dir geholfen hat, was dir vielleicht auch den Alltag erleichtert hat?
Also was ich gemacht habe, was für mich gut war, ich habe in der Zeit wirklich genossen. Ich habe so genossen, ich habe mir so viel gutes Essen gegönnt und habe einfach Dinge getan, auf die ich Lust hatte. Also ich habe viele, viele schöne Momente auch während der Therapie erlebt, an die ich bis heute gerne zurückdenke, weil sie so bereichernd waren. Und ich habe mich auch an den Therapietagen viel bewegt. Also ich war viel spazieren. Also ich bin unglaublich viel gelaufen. Ich glaube, also es gibt ja diesen Spruch, wer rastet, der rostet. Das geht auch, wenn ich jung war. Das hat mir schon geholfen. Auch beim Thema Übelkeit, so dieses, ne, sich immer hinzulegen und alle, dann wirst du ja noch kränker. Also ich habe das für mich immer so empfunden, weil ich auch teilweise gar nicht anders konnte, weil die Kinder noch so klein waren. Ich habe versucht, hier meinen Alltag so normal wie möglich zu halten. Also da gar nicht so diesen, ich sag mal, diesen Krebsalltag, ich bin krank Alltag einkehren zu lassen. Und das hat mir geholfen, die Therapiezeit so normal wie möglich irgendwie zu überstehen. Ja.
Ja. Ja, es gibt aber auch Tage, an denen man sich vielleicht auch nicht so gut fühlt. Ich weiß nicht, hattest du von der Krankenkasse vielleicht auch in Anspruch genommen, dass du eine Haushaltshilfe auch hattest zu der Zeit? Oder
Ja. Genau,
ja.
die hatte ich. Also ich hatte hier auch Unterstützung. Ich hatte eine Haushaltshilfe, die mir da den Rücken freigehalten hat. Ja, natürlich, wenn es dir nicht gut geht, dann legst du dich hin. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, so Sachen zu tun, die einem selber einfach, ne, wenn ich Lust hatte, also auch so mit den Geschmacksnerven, das verändert sich ja alles. Ne? Ich weiß, mir war auch andauernd so ein bisschen kodderig, so ein bisschen übel. Übelkeit ist ja auch was einen so lähmt. Ich habe mir viele Dinge, ich habe mir viel Gutes getan. Ich habe dann das gekocht, wo ich Lust drauf hatte. Genau, also da habe ich mich auch gar nicht beirren lassen von irgendwelchen Studien oder von irgendwelchen, ich weiß nicht, das Thema Zucker ist ja auch immer wieder so ein Thema, was auch beim Krebs aufploppt. Und das mag, da ist auch sicherlich was dran. Aber wenn ich während der Therapie Lust hatte auf einen Eisbecher, dann habe ich mir den auch gegönnt. Und ich glaube, so das seelische Wohl, stand dann für mich auch an oberster Stelle, um erstmal die Therapie dann auch dementsprechend zu wuppen. Ich glaube, als Krebspatientin bekommst du auch unfassbar viel an die Hand, was auch on top noch belastend ist. Ne? Du darfst das nicht, du darfst das nicht und das ist schlecht und das ist schlecht. Also ja, ich habe es mir einfach gut gehen lassen, so in jeglicher Hinsicht.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, weil ich glaube, ja, wenn man sich seelisch wohlfühlt, dann meistert man die Sachen auch viel besser, als wenn es einem noch zusätzlich schlecht geht. Also man hat dann die
Ja,
Kraft auch für andere Dinge.
absolut. Ja,
Ja.
das denke ich auch.
Das war auf jeden Fall, finde ich, sehr informativ. Zum Schluss, wir haben ja darüber gesprochen auch, dass du die Haare sehr schnell verloren hast und Wir haben dir ja auch ein schönes Permanent-Make-up gemacht. Das kann man ja dann auch noch in deinem Video schauen, was ich unten nochmal verlinken werde. Hast du vorher gewusst, dass es überhaupt diese alternative Permanent-Make-up gibt?
Ja, also ich wusste es, aber irgendwie war das für mich immer mal wieder, dass ich dachte, ach komm, das machst du mal irgendwann. Es ist ja so, wenn du die Haare verlierst, dann hast du ja diesen Zweithaarersatz. So, und dann sieht man ja auch gar nicht, dass du krank bist. Was aber zum Ende hin der Therapie bei mir passiert ist, ich habe dann irgendwann morgens in den Spiegel geschaut und hatte im Gesicht keine Behaarung mehr. Sprich, Augenbrauen und Wimpern sind ausgefallen. Das war wirklich. Ich würde sagen, so bei der letzten Chemotherapie, also eigentlich, wo ich dachte, da bin ich jetzt drumherum gekommen, dann fiel im Gesicht alles aus. Und das ist so ein Moment, wo du dann ja wirklich auch nicht mehr vernünftig kaschieren kannst. Das heißt, ich sah dann sah man halt auch wirklich, dass ich krank bin. Und das hat mich dann durchaus gewurmt. Und das kam auch nie wieder so ganz zurück, ne? Also meine Wimpern, die kamen relativ schnell wieder. Aber die Augenbrauen sind immer nicht mehr so zurückgekommen, wie sie ursprünglich mal waren. Also es ist immer irgendwie lichter geblieben und war nicht mehr so voluminös wie vor der Therapie.
Ja, das höre ich übrigens ganz oft. Also die Gesichtsbehaarung, Augenbrauen, Wimpern, die sind wirklich meist zum Schluss der Therapie erst dran. Das ist ganz häufig so. Und wie hat Permanent Make-up dein Leben dann verändert?
Also in erster Linie jetzt ich als Selbstständige und als Mutter finde ich, ist es erstmal eine Zeitersparnis. Das ist super, ne? Auch wenn du jetzt im Urlaub bist. Das hatte ich jetzt übrigens noch in meinem Urlaub, dass du morgens dir diesen Schritt einfach sparst und morgens ja schon irgendwie gemacht aussiehst. Ne? Das finde ich ist, also dieser Zeitbenefit finde ich ist der für mich am entscheidendsten ist. Ja, und natürlich willst du als Frau, gerade auch vielleicht als junge Frau, wenn du eh schon so eine Entweiblichung, wenn die da stattfindet, ne, du verlierst deine Brüste, du verlierst deine Haare, das ist ja auch so ein Schutz, dass du morgens aufwachst und eben nicht jeder direkt sieht, okay, die Frau ist krank oder dass dann so diese bemitleidenden Blicke, das willst du eigentlich als Patient gar nicht, sondern du willst da irgendwie durchkommen und möchtest ja trotzdem, also ich fand es immer wichtig, trotzdem noch wie ich auszusehen.
Ja, und ich finde, da schließt sich auch wieder der Kreis zum seelischen Wohlbefinden, weil ich finde, wie du schon sagtest, wenn man sich dann im Spiegel guckt und dann sieht man krank aus, das macht natürlich auch wieder was mit einem, ne? Dann fühlt man sich auch
Total.
schlechter. Und ich glaube, dass ja auch mit den DKMS-Schminkseminaren oder jetzt halt durch Permanent-Make-up, was man während der Chemotherapie aber nicht machen sollte, sondern entweder davor oder danach, dass einem damit auf jeden Fall geholfen ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Wenn du in den Spiegel guckst und ich meine, unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst, ich finde, wenn du nett aussiehst und das macht was mit einem, natürlich. Ich meine, deswegen gibt es ja auch so viel Kosmetik, deswegen stehen wir bei DM und ne, shoppen. Also klar, auf jeden Fall. Das macht definitiv was.
Ja, Annika, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für die ganzen Infos. Ich werde auf jeden Fall unten in die Shownotes auch noch einiges verlinken. Ja, wenn noch Fragen aufploppen, könnt ihr die gerne stellen. Ich werde Annika dann kontaktieren. Ich denke, du bist da offen für uns, die noch nachträglich auch zu beantworten.
Auf jeden Fall.
Ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und ja. Bis bald.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung oder Empfehlung freuen. Für weitere Einblicke in meine Arbeit könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen oder euch auf meiner Seite umschauen. Diese und weitere Informationen verlinke ich euch unten in die Shownotes. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt stark und schön von innen heraus.